hat und in die spirituelle Welt gelangen will, muss man durch Brahmaloka, diese spirituelle Aufstrahlung, und durch die spirituelle Aufstrahlung hindurch, dann kann man Goloka Vrindavan erreichen. Neben Goloka Vrindavan gibt es aber noch andere Planeten in der spirituellen Welt, die sogenannten Vaikuntha-Planeten. Auf diesen Planeten wird Sri Narayan mit Scheu und Ehrfurcht verehrt. Das ist eine sehr dienende Beziehung. Wenn man jemanden dient, der Diener zum Meister ist immer voll mit Scheu und Achtung und Respekt. Auf dem Vaikuntha-Planeten dominiert der Shantarasa und einige der Gottgeweihten sind mit der höchsten Persönlichkeit Gottes auch im Dasya-Rasa, in der Beziehung der Dienerschaft verbunden. Was die brüderliche Beziehung betrifft, so gibt es auch bei Kunta den Gaurava-Sakya-Ras, das heißt Freundschaft in Scheu und Ehrfurcht. Es gibt ein bisschen von dem Sakya-Ras, aber voller Scheu und Ehrfurcht. Der andere brüderliche Rasa wird als Vishramba, Freundschaft in Gleichheit, entfaltet. Diesen Rasa findet man auf Goloka Vrindavan. Über diesen Rasa steht Dienst zum Herrn im Vatsalya Ras und noch höher als all diese Rasas ist die Beziehung zum Herrn im Madhurya Ras, ehrliche Liebe. Diese fünf Rasas werden in der spirituellen Welt in der Beziehung zum Herrn voll entwickelt. Deshalb kommt die Bhakti-Lata-Pflanze bei den Lotusfüßen Krishnas zur Ruhe. Nicht? Also die höchste Stufe von Liebe zu Krishna ist zu finden in der, sagen wir mal, dass man ihn sieht wie einen Geliebten. Krishna selber sagt in den vedischen Schriften, ich genieße es nicht so sehr, mit Achtung und Ehrfurcht angesprochen zu werden, wie ich es genieße, wenn mich meine Geliebte ausschimpft. Du bist aber sehr wahrhaftig, Krishna. Und damit meint, du hast mal wieder etwas nicht so korrekt ausgedrückt. Denn diese Art der Liebe ist eine sehr, wie soll ich mich ausdrücken, bedeutet Liebe in der Perfektion und in der größeren Nähe. Kann man das verstehen? Es geht also um die Rasas. So. Oh ja, wir sind fast am Ende dieser Analogie. Ihr macht euch ganz gut. Auf Goloka. Nun, wenn jetzt diese Kletterpflanze, die Lotuswiese Krishnas erreicht hat, Vrindadevi, habe ich es nicht gut schematisch dargestellt eigentlich? Vrindadevi ist eine gute Bezeichnung, wenn immer sie in der Zuhörerschaft ist, dann fällt mir fast der Zeichenschrift aus Scheu aus der Hand heraus. So, gut, was passiert dann? Auf Goloka Vrindavan blüht die Kletterpflanze voll auf und bringt die Frucht der Liebe zu Krishna hervor. Obwohl der Gärtner in der materiellen Welt bleibt, besprengt er die Kletterpflanze regelmäßig mit dem Wasser des Shravanam Ketanams, nicht? Hören und Chanten. Es geht also weiter, er gibt ihm weiterhin Nahrung. Manchmal fragt man, das ist ein sehr wichtiger Text, denn es taucht manchmal die Frage drauf, auf, muss ich, um diese hohen spirituellen Stufen zu erlangen, erst meinen physischen Körper abgelegt haben mit dem natürlichen Tode? Kann ich also erst diese höchsten Stufen des Gottesbewusstseins erlangen, wenn ich keinen physischen Körper mehr habe? Nicht nach dem Tode, nach dem Leben geht es so richtig los. Dieses Konzept hatte ich in meiner christlichen Religiosität sehr. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich weiß, dass ich damals dieses Verständnis hatte. Und als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, dachte ich auch, was bedeutet das, die Lotusfüße Krishnas zu erreichen? Heißt es, dass ich unbedingt den physischen Körper abgeschüttelt haben will? Nein. das ist nicht so. Man kann diese Frucht der Liebe zu Gott schon erfahren, während man im physischen Körper gegenwärtig ist. Man nennt dieses Erfahren oder dieses Erreichen dieser Stufe die Svarup Siddhi. Siddhi heißt so viel wie Vollkommenheit und Svarup der eigenen Identität. Du realisierst also, während du noch im materiellen Körper bist, deine ewige Identität als Diener Krishnas. Svarup Siddhi. Und manchmal sind diese großen Devotees, die gehen einfach mit ihrem spirituell entwickelten Körper, deswegen heißt es Svarupa. Svarupa heißt Form. Und zwar eigen. Die eigene Form, das heißt die spirituelle Form. Die können in dieser spirituellen Form in die spirituelle Welt gehen und die Liebe zu Krishna verwirklichen. Es wird zum Beispiel von einem Devotee beschrieben, der heißt Srinivas Acharya. Der setzte sich oft in der Meditation nieder und einmal ging er in der Meditation in seinem spirituellen Körper Svarup in das ewige Spiel von Radha und Krishna ein, in Goloka Vrindavan. Und Radha und Krishna befanden sich zu der Zeit, es war die Frühlingszeit, gerade mit frischem Blütenstaub. Hatten sie so Eimer und so Spritzflaschen, so. Das müssen wir eigentlich auch mal praktizieren. Wir können ja einmal die Veda erklären, das wird natürlich nicht den Tapezierern so gefallen. Aber es würde vielleicht eine neue Art von Farbgebung geben, nicht? Weil man spritzt ja daneben und dann. Ich habe es eines Tages vor. Man kann auch Joghurt einfärben und sich mit Joghurt bewerfen. Das wird in diesem Spiel von Radha Krishna gemacht. Nicht? Das ist, und es werden die schönsten Blüten, es ist so spirituelle Blüten, die da benutzt werden. Was wir in der materiellen Welt feiern können, wäre nur ein schwacher Abglanz dessen eigentlich. Aber die feiern dann so und bewerfen sich. Es gibt auch Blumenbomben, die sind so aus Blättern gemacht und die wirft man auf die Gegenseite und aus irgendeinem Grunde, zu irgendeinem Zeitpunkt reißen die Blätter auf. Wieso, weiß ich nicht, was für ein Mechanismus das ist. Wie mit Zweigen vielleicht, die sich da durchbohren und ratsch, geht es auf und dann rieselt es über die Gegenseite mit Blütenstaub runter. Und das war ein absolut göttliches Spiel mit göttlichen Gerüchen. Es waren verschiedene Musikstücke wurden dazu gespielt. Es war ein Lachen und Scherzen überall. So Srinivas Acharya nahm daran teil in seiner Form als Mani Manjari, eine kleine Manjari, und war richtig mit im Getöse und Getue. Nun sahen diejenigen, die ihn sahen, wenn er meditierte, dass auch sein physischer Körper plötzlich von Blütenstaub überhäuft wurde, der einen ganz überirdischen Geruch hatte. Der roch unglaublich nektarhaft. Von ihm kam also ein Fragrans, ein Duft heraus, anders als was wir so produzieren können, nicht? Und so, sondern ein ganz nektarhafter Duft. Und plötzlich wachte Srinivas Acharya aus der Meditation heraus und sah das Zeichen von seiner Meditation auch auf seinem physischen Körper sichtbar war. So nahm er sich das Tuch schnell, damit er nicht erkannt werden konnte, und verbarg sich in dem Tuch so dass er sein spirituelles Glück auf diese Weise nicht preisgab an die Öffentlichkeit. Könnt ihr das nachvollziehen? So, diese Stufe nennt sich Svarup Siddhi, wo ein Devotee noch im physischen Körper gegenwärtig ist, aber in seinem spirituellen Körper, der sich voll und ganz entwickelt hat, in die spirituelle Welt gehen kann. Wir kennen es in dieser Welt nur, dass wir
manchmal einen Traumkörper haben und dann mit einem Traumkörper auf Urlaub gehen, wenn wir zu schwer arbeiten, nicht? Dann, ach, jetzt müsste man mal auf Urlaub gehen, so viel studieren, das kann ja kein Mensch ertragen, nicht? Und dann gehen wir so im Traum mal nach Teneriffa oder Timmendorfer Strand oder wo auch immer. Nicht? So gehen wir im Traum oder gehen durch die Schweizer Berge im Traum spazieren. Aber es gibt auch ein spirituelles Reisen, nicht ein Astralreisen, wie in dem eben genannten Beispiel, sondern wo man im spirituellen Körper etwas Fantastisches entwickelt. Manchmal kriegen die Devotis in dieser Welt, die geweihten Krishnas in dieser Welt, eine kleine Ahnung davon, wenn sie nämlich in ihrem spirituellen Körper in die etwas erfahren und etwas erleben, was rein spirituellen Inhaltes ist, zum Beispiel ihren spirituellen Meister sehen und so weiter. Aber das wirkliche Reisen findet statt auf dieser Stufe, wo man dann tatsächlich Krishna in der spirituellen Welt erreicht. Ich will euch den Text noch einmal sagen. Wenn die Kletterpflanze der Hingabe in das Herz gepflanzt wurde und mit Shravana Kirtan bewässert wird, wächst sie höher und höher. Schließlich findet sie beim Wunschbaum der Lotusfüße Krishnas Zuflucht, welcher ewig auf dem Planeten Goloka Vrindavan im obersten Bereich des spirituellen Himmels weilt. Nicht? Wir haben verstanden, warum es der oberste Bereich ist, weil dort am meisten Rasas ist. Und dann, auf Goloka Vrindavan blüht die Kletterpflanze voll auf und bringt die Frucht der Liebe zu Krishna hervor. Obwohl der Gärtner in der materiellen Welt bleibt, besprengt er die Kletterpflanze regelmäßig mit dem Wasser des Hörens und Chantens. Gut, bis dahin, jetzt möchte ich sehen, ob ihr irgendwelche Fragen habt. Der Text behandelt weiter, was passiert, was für Unglücksfälle es geben kann auf dem spirituellen Weg. Das war jetzt die ideale Entwicklung, wo man seine ewige Beziehung zu Krishna entfaltet hat und dann diese ewige Beziehung kostet, obwohl man noch in der materiellen Welt ist, wobei man seinen spirituellen, sagen wir mal, seine Beziehung zu Krishna erfährt in seinem spirituellen Körper. Als nächstes hören wir von den Unglücksfällen, vor denen wir uns unbedingt bewahren müssen, wenn wir diesen spirituellen Fortschritt suchen. Oh ja. Gut, ich will noch sehen, vielleicht habt ihr noch eine Frage. Da ist noch eine Notiz, die ich noch sagen muss, aber das kommt vielleicht in der Frage. Habt ihr irgendwelche Fragen bis hierhin? Ja, finde Devi.
Einmal habe ich eine Frage zu dem guten Glück, was du ganz am Anfang im ersten Teil noch beschrieben hast. Zum Beispiel im vorigen Leben von Narada Muni sehen wir das, dass er einfach durch das gute Glück, das er hatte, durch die Gemeinschaft mit echten Sadhus, dann in diese Position kam. Wie steht es in Bezug zu der Aussage, dass es keinen Zufall gibt? Dieses gute Glück oder diese Barmherzigkeit Krishnas hat ja im Grunde nichts mit Karma oder irgendwelchen. Hat es etwas mit Wünschen zu tun? Dass sich ein Gottgeweihter diese Gemeinschaft wünscht und
dann
irgendwie bekommt.
Sehr gut. Das ist deine erste Frage. Womit hat diese Begegnung mit einem reinen Gottgeweihten zu tun, durch den man mit diesem Glück, guten Glück gesegnet wird? So heißt es ja. Das gute Glück heißt in Sanskrit so schon mit das ist so eine philosophische Sprache, die Sanskrit gerade. Und da kann man viel erklären mit. Das heißt, Sukriti. Kriti heißt Glück und Su heißt besonderes Glück, gutes Glück, sagt man. Das ist eine spirituelle, also ist nicht einfach nur wie ein Lottogewinn, das wäre Kriti. Nicht? Mensch, habe ich Glück gehabt. 22,50 Mark habe ich gewonnen. Sondern es ist Sukriti. Es ist besonderes Glück, das heißt spirituelles Glück. Das kriegt man, wenn man Gemeinschaft pflegt, jetzt mit diesen großen Geweihten. Durch was kommt das jetzt zustande, Frau Brinda Devi? Ist es unser Wunsch,
Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit heißt Aviata Sukriti, dass man diesen Kontakt bekommt, Aviata, ohne es zu wissen. Vina heißt Wissen und A heißt Nichtwissen. Nicht wissentlich oder unwissentlich. Zum Beispiel macht jemand, sagen wir mal, durch Frankfurt gehen, durch die Zeile. Das haben wir, Samstag war ich auf der Zeile für eine Stunde. Eine sehr schöne Zeit. Dort waren die Devotees vor der Hauptpost, die Devotees Krishnas, und sangen und tanzten, also unglaublich, dass ich auch noch richtig auf meine alten Tage noch mal reinkam ins Tanzen. Nicht? Und viele Leute blieben stehen und dachten sich, oh, was sind das für besondere Menschen? Sie sehen durchaus exotisch aus. Sie passen, eigentlich ihre Mode ist ganz anders als alles, was aus Paris kommt. Nicht? Und so haben sie ganz unwissentlich Kontakt genommen und haben dann vielleicht durch den Kontakt noch die, wie soll ich mich ausdrücken, eine Bhagavad Gita mitgenommen. Wir hatten da Bhagavad Gita ausgestellt und haben die in der Gita gelesen. Also, hat etwas begonnen, ohne deren direktes Wissen, ohne es auch geplant zu haben. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, wir haben gesungen und getanzt und dann ging ich in eine Kirche hinein. Total nice. Eine so besonders katholische Kirche. Und dann war gerade der Pfarrer da und gab den Segen. Und als er mich reinkam, sah und Radhanath Maharaj war sehr begeistert. Jetzt wollen wir auch doch etwas aufwühlen. Wir waren nicht so gewöhnt gekleidet und segnet. Möge der Heilige Geist immer in eurem Herzen sein. Danke, haben wir gerufen. Wir waren total, es war einfach ein Nektar-Ereignis. So, das ist der erste Gründer, dass man nichts davon weiß, dass man nicht wissentlich etwas tut, sondern dass man einfach trotzdem diesen spirituellen Samen bekommt. Aviata Sukriti.
Aber es ist doch kein Zufall.
Aber es gibt Barmherzigkeit. Das ist die Barmherzigkeit. Du magst fragen, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Man trifft sie. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was man daraus macht. Man kann den Samen mit Füßen trampeln, wie es viele machen. Das heißt vergehen. Vergehen macht vergehen. Oder man kann es eben weiter kultivieren. Nun magst du dich fragen, ja, es gibt doch keinen Zukunft. Ich weiß, dass du wissen möchtest. Gibt es da irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, nachdem diese spirituelle Ermächtigung oder, wenn du so willst, Befruchtung stattfinden tut? Diese Gesetzmäßigkeiten gibt es schon. Die großen Seher geben nicht wahllos ihre Barmherzigkeit, sondern suchen sich zwei Arten von Persönlichkeiten aus. Diejenigen erstmal, man sagt dazu die Unschuldigen, ich weiß, das sind alles diese deutschen Worte, vielleicht kriegt man die irgendwann mal präziser hin. Die Unschuldigen, das heißt Leute, die einfach, sagen wir mal, nicht von schlechter Gesinnung sind. Und dann die Geweihten. Das heißt Menschen, die schon auf dem spirituellen Pfad sind. Die bekommen diese Barmherzigkeit. Wer kriegt sie nicht? Die Asurischen, die Asuras, das heißt, wir übersetzen die Dämonen, die bekommen diese Barmherzigkeit nicht. So, die Wahl sozusagen, oder die Gesetzmäßigkeit, nach der du suchst, liegt in dem Herzen der Devotees, der großen Devotees, die ihre Barmherzigkeit diesen beiden Arten von Menschen darbringen. Es ist, wenn du ein unschuldiger Mensch bist,
Der also sich nicht mit materialistischen, grob materialistischen Tätigkeiten verstrickst. Und solche einen großen Devotis kriegst du die Barmherzigkeit. Wenn du selber ein Devoti bist, kriegst du die Barmherzigkeit. Vielleicht aus einem letzten Leben, der weitermacht, kriegst du die Barmherzigkeit. Wenn du ein Asura bist, geht dieser Strom an dir vorbei. So, das ist die eine Möglichkeit, dass wir beim Zusammentreffen Sukriti kriegen, dieses Glück, indem wir gesegnet werden von einem Devotee. Die zweite Möglichkeit, ich glaube, es wird sonst zu kompliziert, ich lasse es mal dabei. Es ist interessant, mit der Begegnung von, mit einem Devotee, kommen wir mit diesem Bhakti Lata Beach, diesem Samen des hingebungsvollen Dienstes an. Zusammen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch zu dem zweiten Teil unbedingt verstehen müssen, den wir nachher analysieren werden. Du hattest noch eine zweite Frage. Ich will aber nochmal, die hat sich schon die ergeben. Ja. Bitte schön. Wie ist dein Name?
Waltraud.
Genau, von Köln, glaube ich, ne?
Ja. Ja, zu den Rasas habe ich eine Frage. Du sagst, also Madhurya Rasa ist die höchste Stufe.
Ja.
Ist das nicht schon festgelegt? Man soll sich ja nicht irgendwie was wünschen, sondern das soll einem offenbart werden. Also was man ursprünglich war, so habe ich das verstanden.
Ja.
Da kann jeder diese höchste Stufe erreichen.
Madhurya Rasa ist die höchste Stufe. Und es stimmt, wir haben unsere ewige Beziehung zu Krishna schon, die jetzt im Augenblick verschütt gegangen ist und wieder sich entwickeln soll. Es gibt Beispiele in den Schriften, wo die Devotees auch noch ihre Rasas wechseln, aber die sind sehr minimal, sehr selten. Wir sollen auch jetzt nicht denken, obwohl Madhurya Rasa die höchste ist, weil es da am meisten Wohlgeschmack ist, gibt. Ist jeder, der seine Beziehung zu Krishna verwirklicht. Was immer diese Beziehung zu Krishna ist, auf der Ebene der Vollkommenheit angekommen. Ist genauso wie eine Wasserflasche. Guck mal, wenn diese Wasserflasche, oder ist das ja ein Trinkbecher, voll ist mit Wasser, ist das ihre Vollkommenheit. Die könnte nicht ein Liter Wasser benutzen, das würde alles. Hier ist okay, das würde. Das ist für diese, wie viel ist das? 0,25? Oder wie ist es gemacht? So ist auch, jedes Lebewesen hat eine bestimmte Beziehung zu Krishna und darin auch ihre Vollkommenheit. Doch bei einer Betrachtung, objektiven Betrachtung, sagen wir, Madhurya Rasa ist die vollkommenste, weil da eben am meisten Vielfalt und am meisten Intensität und am meisten Nähe sozusagen zu Krishna ist. Ja. Gut, dann will ich mal weiter galoppieren. Wann sind wir eigentlich? Wann ist der Plan?
In 10 Minuten 3 Minuten.
Ja.
Ich habe eine Frage.
Sorry. Oder hier ist noch gut, dann benutzen wir die Zeit noch für eine Frage. Ja?
Und zwar, es gibt so die Votis, die welche Vermutungen anstellen über den Rasen, den sie haben oder den andere haben.
Ja.
Kann man das nicht?
Srila Prabhupada, mein spiritueller Meister, wurde einmal von seinen Schülern gefragt, was ist dein Rasa zu Krishna? Damit war die Frage, wer bist du in deiner ewigen spirituellen Identität und was machst du in Beziehung zu Krishna? Prabhupada sagt, wenn ich es euch erzählen würde, ihr würdet in Ohnmacht fallen. You would faint. If I would tell you, you would faint. Insofern tun die Devotees sich nicht in einer Spekulation darüber ergehen. Was die Devotees aber gerne tun, ist, sie hören gerne über andere vollkommene Devotees, was die für einen Austausch mit Krishna haben. Denn auf diese Art und Weise, durch dieses respektvolle Hören, wird in ihnen der Wunsch wach, diese, sagen wir mal, diese materiellen Rasas Die gibt es ja auch, diese Rasas, in Bezug zu Menschen. Dienertum, neutral. Ich bin neutral zu dir, aber ich finde dich toll. Eine neutrale Ebene. Also wo man nur Bewunderung für einen anderen empfindet. Oder auch Geliebtetum. Wenn man hört über die Rasas, die spirituellen Rasas von Krishna, Devotees zu Krishna, wird man den Wohlgeschmack entwickeln und sagen wir mal, keinerlei Anhaftung mehr an materielle Rasas haben. Es ist wichtig für uns, den liebevollen Austausch zwischen Krishna und seinen Devotees zu hören. Denn auf diese Art und Weise können wir den Geschmack an materiellen Beziehungen, der ja so flach ist im Vergleich. Und nur um euch zu sagen, die größte Beziehung zwischen, also sagen wir mal zwischen Mann und Frau oder Frau und Mann, gipfelt in dem Austausch von Sexualität, wo sehr große physische Energien frei werden und auch sehr große emotionalen Energien frei gemacht werden. Aber sagen wir mal, wenn man das 1000-mal steigern würde, würde man zu dem Glück kommen, was die Lebewesen auf den höheren Planeten, auf den himmlischen Planeten erlangen können. Wenn man das jetzt mal Billionen nehmen würde, dann würde man zu der Stufe kommen, was diejenigen erreichen, die in das unpersönliche Brahman eingehen. Und wenn man das Glück wiederum mit Billionen multipliziert, würde man ein bisschen von dem Nektar kosten, der in der Beziehung zwischen dem Lebewesen und Krishna drin ist. Wir hatten ein Seminar gegeben und werden das auch wiederholen in der Schweiz. In der Schweiz haben wir es schon wiederholt. Die Reise in die spirituelle Welt hieß das, Gop Kumar. Und da hatten wir aus den Originaltexten vorgelesen, wie das Lebewesen zum ersten Mal Krishna begegnet. Das kann man nicht... man kann es schwierig beschreiben, weil alle Sinne, die wir haben, haben ihre Entsprechung in der spirituellen, in unserer spirituellen Form und in spirituellen Sinnen. Und mit all diesen Sinnen nehmen wir Krishna gleichzeitig wahr, in einem Transzendentalen, in einer Süße und Lieblichkeit, die sich für die schwierig ist auszudrücken. So, es ist ein bisschen schwierig darüber, sagen wir mal, man sollte darüber nicht meditieren. Es gab aber uns die Bodhis, die haben so versucht zu meditieren oder rauszufinden, was könnte wohl mein Rasa sein, meine Beziehung zu Krishna. Und einer kam auf die Idee, sich an einen Devoti zu wenden, also Devotis Krishnas, die da so rüber sprechen. Die machen das so probeweise, die sagen, es ist eine bestimmte Gruppe von Devotis in Vrindavan, die sagen dir, probier doch mal diesen Rasa aus, dass du dich so ein bisschen, vielleicht ist es ja dein Rasa, wenn nicht, komm wieder und dann probieren wir was anderes. Nicht? Und dem wurde jetzt also gesagt, du bist ein Pfau in Beziehung zu Krishna. Und der schloss dann also die Tür ab, ging so ein bisschen runter und versuchte mal spirituelle Psychologie. Er wusste, dass er nur durchs falsche Ego davon überzeugt ist, ein Mensch zu sein, und dachte jetzt, vielleicht bin ich ein Pfau. Er sagt es ja und und das war dann seine Art von Eindringen in diese Rasa, in Rasa-Tattva. Hare Krishna. Der wollte es also früher wissen, bevor es an der Zeit war. Wird aber einem offenbart. Man muss einfach den Samen, die Kletterpflanze des hingebungsvollen Liebes, bewässern, sodass sie die Lotusfüße Krishnas erlangt.
Also es ist nichts anderes als Spekulation, wenn bestimmte Devotees sagen, du hast den Rasa, weil du hast Probleme mit dem und dem und darum hast du...
Nein, ja, das... Manchmal hatte ich das auch so gehabt, dass Devotees so von der Besonderheit des Charakters schlossen auf die spirituelle Natur der anderen Devotees. Das war in unserer Bewegung ganz üblich. Zum Beispiel haben wir die Devotees damals eingeteilt in die Nishinga Bhaktas und in die Govinda Bhaktas. Nicht? Also diejenigen, die von einem etwas heftigen Auftreten waren, wie die Löweninkarnation Krishnas, die waren dann die Nishinga Bhaktas. Ich galt als ein Govinda Bhakta, nicht die von mir von einem anderen. Aber da, was da passiert ist, dass wir die Transzendenz mit Erde behaften. Nicht? Wir nehmen weltliche Charakteristika und versuchen die in die spirituelle Dimension zu projizieren. Und das wird immer fehlerhaft sein. Hare Krishna. Spirituelles Leben ist etwas wirklich ganz anderes. In Bezug zu Krishna wird es so gesagt, dass manchmal Menschen denken, Krishna, wenn er erscheint unter den Menschen, sei auch ein Mensch. Und es ist so, wie wir, die Geschichte wird erzählt von zwei Fischen, die schwammen in einem See und sahen den Mond in der Spiegelung. Und stupsten mit der Nase an den Mond an und sagten, was bist du denn für ein Fisch? Nicht so. Die haben den Fehler gemacht, dass sie etwas, was in einer ganz anderen Kategorie ist, das ist ja nicht im See zu finden, sondern im Firmament, trotzdem auf ihrer Stufe versuchten zu verstehen. Und so ist es auch mit den manchen Devotees, die etwas ganz und gar Spirituelles versuchen auf ihrer Stufe zu verstehen. Das ist eine durchaus menschlich verständliche Neugierde, die wir auch nicht total kritisieren sollten, aber es wird immer fehlerhaft sein, die Ergebnisse, die man da schließt. Schön, dann darf ich mich sehr bedanken für eure sehr ermutigende Aufmerksamkeit. Mit dieser, ich gehe so ein bisschen, sagen wir mal, ganz langsam durch diese Analogie hindurch, weil wir in ihr vieles finden, was für uns sehr relevant ist. Besonders im zweiten Teil jetzt, wo wir hören, was wir vermeiden müssen, damit wir zu der Stufe kommen, wo wir mit Krishna Gemeinschaft pflegen. Das wird sehr wichtig sein. Ich bin froh, dass auch unsere Gäste, die nur bis Mittwoch da sind, doch die Gelegenheit haben, noch dabei zu sein und das alles mitzukriegen, sodass ihr doch aus dem Seminar schon etwas mit nach Hause nimmt, womit ihr experimentieren oder werken könnt. Nämlich, dass ihr euer Herz zu einem wunderbaren Garten anlegt, einem spirituellen Garten. Schön, dann möchte ich hier zum Ende kommen. Wir treffen uns wieder hier in 2 Stunden, glaube ich.
Nein, um 16 Uhr.
Um 16 Uhr, gut. Dann haben wir genügend.
3 Stunden.
3 Stunden. Bitte nimmt die nochmal diese Gelegenheit wahr, dass ihr ausreichend rastet, nicht, sodass ihr frisch und aufnahmefähig seid, aber ihr macht euch sehr gut. Ich sehe nur immer 2, 3, die hin und wieder mal in eine andere Bewusstseinsebene hineingehen, dann aber doch auch wieder zurückkommen. Gut, Hare Krishna. Über sein Leben zu erfahren. Ich dachte, dass ich einmal in dieser Zeit, so nach dem Mittagsprasadam, wo man meistens noch ein bisschen im Prasadam-Bereich so denkt und fühlt, dass ich so ein bisschen, also im Bauchbereich ist, ein bisschen über die ekstatische Persönlichkeit Lord Chaitanyas erzähle. Ich hoffe, dass ich während der Zeit durch diesen Lebensablauf durchkommen. Vielleicht morgen, wenn das Wetter es zulässt und wir tatsächlich die Schroffsteine erreichen oder das Angestein oder wie das heißt, dann können wir da auch ein bisschen hören, also dass wir ein bisschen da reinkommen. Und ich wollte dann nach meiner Pause eine kleine Überraschung machen, nach der ersten Pause. Gut. Mal hier so eine Uhr. Das Lord Chaitanya Mahaprabhu ist in dieser Welt in Bengal erschienen im Februar 1486, zur Zeit einer vollständigen Mondverfinsterung. Bei dieser Mondverfinsternis war die, die damals frommen Hindus in den Ganges hinein, um den unglückseligen Auswirkungen einer Mondfinsternis entgegenzuwirken durch das Singen der heiligen Namen Gottes. Und die damaligen Muslims, die als Fremdbesatzer das Land beherrschten, die waren so bewegt von dieser Woge des Chantens der heiligen Namen, dass auch sie sich bis zur Hüfte in die Ganga bewegten und dort den heiligen Namen des Herrn chanteten. Ich selber war einmal bei einer Mondfinsternis im Ganges drin und sank. Und es schien so, als wenn sich der Fluss selber darüber zu freuen schien und anfing so hin und her zu schwingen mit einer Amplitude, vielleicht von, so würde ich mal sagen, es ging immer so. Es war eine sehr schöne Erfahrung und ich musste mich daran erinnern, wie schön es wohl gewesen sein musste, als Chaitanya Mahaprabhu erschien. Wirklich ganz Indien war in den Flüssen drin und chantete. So, vor ihm, ja, dann erschien er im Hause von seinen Devotees Jagannath, Mishra und Sachi Devi. Das waren zwei Brahmanas, die sich aus Sylhet, das ist im heutigen Bangladesch, nach Navadvip bewegt hatten, um dort zu leben. So kurz vor dem Erscheinen von Sachi Devis war es so, dass sie aufgrund ihrer Leibesfrucht unglaublich leuchtete. Überall, wo sie hinkam, war ein Leuchten zu sehen. Und auch ihr Mann war von diesem Leuchten erfüllt gewesen, sodass Leute ihn von ferne schon mit großen Ehrbietungen gegrüßt haben. Kurz bevor Chaitanya Mahaprabhu erschien, war es auch ganz üblich, dass große Halbgötter gesehen wurden, die Devatas, die vor dem Hause von Chaitanya Mahaprabhu kamen und Stutis, das heißt Gebete, darbrachten. Es erinnerte wirklich unglaublich an das Erscheinen von Krishna selber vor 5000 Jahren. Dann, ich muss sagen, dass vor dem, dass er erschienen war, Jagannath Mishra 8 Töchter gehabt hatte, die alle kurz nach dem geboren werden wieder verschwanden und plötzlich weg waren. Und natürlich war Mishra und Sachi Devi sehr betrübt deswegen. Schließlich hatten sie einen 9. Sohn, der Vishvarupa, der sie auch schon mit dem 9. Lebensjahr verließ, um ein umherschweifender Bettmönch zu werden und um nie wieder nach Hause zu kehren. Lord Chaitanya Mahaprabhu war somit der 10. Nachkomme und natürlich taten seine Eltern alles, um dass er da bleiben würde. Als Lord Chaitanya jung war, also kleines Baby war, waren in dem Hause, in dem er lebte, im Staub immer Fußabdrücke zu sehen. Die Fußabdrücke Krishnas, das heißt ein Blitz, eine Lotusblume, ein Fisch, ein Dreieck und ein paar andere sehr glücksverheißende Symbole. Und seine Eltern wunderten sich. Sie dachten, vielleicht ist der Kleine, ist der Damodar, Shiva, der ein heiliger Stein ist, der Krishna repräsentiert. Vielleicht ist Krishna aus dem Damodar-Shila herausgekommen und über den Lehmboden gelaufen und hat so Fußabdrücke dort hinterlassen. In Chaitanya Mangala wird sogar erklärt, dass Mutter Sachi manchmal sah, wie ihr kleiner Junge im Wald auf einen Thron auf einen Thron saß, den die machtvollen Regenten des Universums, die Halbgötter dort aufgebaut hatten. Sie standen vor dem Thron und brachten ihrem kleinen Sohn eine Arati dar, eine Lichterzeremonie, die Lord Chaitanya gnädig lächelnd kleine entgegennahm. Und dann rief er: Ja, Brahma, du solltest das Universum ein bisschen besser schöpfen in der Zukunft, dass die Leute nicht blinzeln müssen. Und gab ihnen also so kindhafte Unterweisungen. Und Brahma nahm das mit gebeugtem Haupt entgegen. Und er sagte zu Shiva: Shiva, aufgrund meines Befehles wirst du ja das Universum vernichten. Shiva sagte: Ja, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, mein Herr, werde ich das tun. Und Mutter Sachi konnte das nicht verstehen. Sie bahnte sich dann einen Weg dadurch, nahm ihren Kleinen vom Thron herunter und sagte: Ihr spinnt alle. Nach Hause mit Chaitanya Mahaprabhu. Denn in ihren Augen war es so, dass der kleine Nimai ihr Sohn war. Sie sahen ihn so an. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu war vorausgesagt worden in den Heiligen Schriften, den unsterblichen Vedas. Er selber hatte eine Vorhersage gesagt, wovon sich selber sprach. Und ich habe mir ein bisschen die Mühe gemacht, hier ein paar Zitate herauszusuchen, von denen ich glaube, dass sie euch begeistern werden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Logik kennt. Die Heiligen Schriften sind ja tausende von Jahren vorher geschrieben worden und sie beinhalten also unglückliche Vorhersagen, die dann alle nacheinander wahr geworden ist. Hier gibt es eine aus der Ananta Samhita. Diejenigen, die verwirrt sind durch meine illusorische Energie, werden nicht das große Geheimnis meines Erscheins in der materiellen Welt erkennen. Sie werden nicht meine persönliche Form sehen. Sie werden auch nicht meine Form als Inkarnation eines Devotees sehen und auch nicht die Form, die den Namen eines Devotees trägt. Sie werden auch mich nicht verstehen können als denjenigen, der hingebungsvolles Dienen gibt. Dieses Geheimnis wird Ihnen nicht offenbart werden. Nur die heiligen, reinen und entsagten Devotees, die zum Chaitanya-Woche kommen, und das war eine Interpolation, eine moderne Dazwischenführung, nur die heiligen, reinen und entsagten Devotees, die beschäftigt sind in meinem hingebungsvollen Dienst, werden mich in diesen fünf Formen verstehen können. Krishna in der spirituellen Welt war immer zusammen mit seiner ersten Erweiterung oder seinem älteren Bruder Balaram und den Kuhhirtenjungen. Und natürlich brachte er diese mit, als er in der materiellen Welt erschien. Meine lieben männlichen und weiblichen Gefährten, angeführt von Sridham und Subal, die in diese Welt kamen, als ich als Lord Krishna erschien, werden wieder mit mir kommen, während des Kali-Yugas, wo ich als Chaitanya erscheine. Und die Ananta Sanghita fährt fort zu sagen, die guten Jungen, werden die Gopas, werden kommen als die 64 Mahantas und die 12 Gopalas. Wir werden die wirkliche Wahrheit der Religion offenbaren und ich werde viele Spiele ausführen mit diesen meinen ewigen Gefährten. So, und dann sagt Lord Chaitanya ja voraus, in dieser Sanghita, die tausende von Jahren vor seinem Erscheinen geschrieben worden ist, was seine Namen sein werden. Zu dieser Zeit werden meine Namen sein
Krishna Chaitanya, Goranga, Gora Chandra, Sachisuta, Mahaprabhu, Gora und Gora Hari. Diese Namen zu chanten, wird Hingabe zu mir bringen. Vielleicht können wir das kurz mal zusammen sagen. Sri Krishna Chaitanya,
Krishna Chaitanya,
Gauranga,
Gaurachandra,
Sachisuta,
Sachisuta,
Mahaprabhu,
Mahaprabhu,
Gaura,
Gaura
und Gaurahari.
Gaurahari.
Ja. Bitte schon ein bisschen Hingabe zu Lord Chaitanya. Das sollte das Ergebnis sein. So, während seines Spieles als Kind, wo sich wie ein Kind verhielt, zeigte er viele Wunder. Und ein Wunder davon möchte ich ganz kurz läutern. Als einmal eine Schlange in den Innenhof von dem Hause von Sachimata und Jagannath Mishra kam, schoss Lord Chaitanya auf diese Schlange zu. Die Anwesenden bemerkten, wie dies keine gewöhnliche Kobra war, sondern eine Schlange mit mehreren Köpfen. Wohin geguckt? Das muss man sich mal vorstellen. Vielleicht trifft ihr ja solche beim Spielen. Chaitanya Mahaprabhu lief dann auf diese Schlange zu und legte sich auf ihren Schoß. Die Schlange rollte sich so zusammen und auf diesen Schoß legte sich Chaitanya Mahaprabhu. Die Schlange stand weiterhin über ihm, schaute ihn mit und verschwand dann, um nicht weitere Störungen zu machen im Dschungel Bengals. Diese Schlange, so heißt es, war niemand anderes als Ananta Shesha, der Träger des Herrn. Wenn ihr heute Abend zum Tempel geht, werdet ihr dort eine Form von Karuna Nishinga, den barmherzigen Nishinga, entdecken, der auf einer Ananta Shesha, einer vielköpfigen Schlange, ruht. Dann könnt ihr an diese Schlange euch erinnern. Nun, Lord Chaitanya hatte eine eigentümliche, wie soll ich mich ausdrücken, Angewohnheit in seiner Kindheit. Und zwar war es so, dass er, um die Allgemeinheit zu lehren, lange Zeit immer weinte, wenn er in seiner Wiege war, bis die Leute um ihn herum kamen und anfangen, die heiligen Namen Krishnas zu singen. Krishna, Krishna, Krishna. Und erst dann hörte der Kleine auf zu greinen. Sonst greinte er ohne Unterlass weiter und weiter. So erzählt man sich, kamen zwei Diebe, die Lord Chaitanya plündern wollten. Lord Chaitanya ging als Kleiner nur mit einem kleinen Schnürchen so um die Hüfte geschmückt, wie es die kleinen Jungs in der damaligen Zeit hatten, so über den Weg. Und dann kamen zwei Diebe und nahmen ihn und wollten ihn irgendwo an eine fremde Stelle, entlegene Stelle im Wald bringen, um ihn zu plündern. Lord Chaitanya Mahaprabhu, der allwissende persönliche Gott, unter dessen Führung sich die illusorische Energie bewegt, lenkte die Diebe jedoch in einem irreführenden Rundgang in die Irre. Sie liefen und liefen und liefen, und als sie schon dachten, jetzt haben wir den entlegenen Flecken im Wald erreicht, wo wir den Kleinen bestehlen können, da standen sie plötzlich vor dem Hause von Jagannath Mishra. Und sie waren entsetzt. Was? Was ist mit uns geschehen? Wir haben uns den Eltern ausgeliefert. Sie haben den kleinen Sohn abgesetzt, der sofort in die Mitte der Eltern lief und sind davon gelaufen. Jagannath Mishra sagte, was? Jetzt haben wir dich zurück. Du bist der Glanz in unseren Augen. Jetzt ist wieder das Leben zurückgekehrt in unsere Augen. Wo sind die Leute, die dich hergebracht haben? Wir wollen ihnen Turbane schenken. Ja, aber die Diebe waren nicht aufzufinden, und so musste man davon absehen.
Einmal offenbarte der kleine Nimai, dass er nicht verschieden war von Krishna. Und zwar kam ein Brahmana an diesem Tage, ja, oder in der Nacht, vorbei. Er bat um ein Nachtquartier bei Jagannath Mishra und Jagannath Mishra gab ihm das. Dieser Brahmana war jedoch so entsagt, dass er niemals etwas aß, was von anderen Leuten gekocht worden war. Er musste es immer selber kochen, das war seine Regulation. Und so fing er an, in der Küche zu kochen. Und als er es opfern wollte, kam der Kleine niemals von irgendwo hergelaufen und aß, während die Speise auf dem Altar war, die Speise. Der Brahmana sagte, nun ist alles umsonst gewesen, das ist verunreinigt, und wollte fasten für die Nacht. Aber Jagannath Mishra war nicht damit einverstanden. Er sagte, probier es doch mal, diesmal werden wir den Jungen hinter Schloss und Riegel aufbewahren. Es wurde gemacht, er wurde eingesperrt, doch als der Brahmana ein zweites Mal die Opferung machen wollte, sah er wieder, wie der kleine Nimai auf den Altar gekrochen kam und das Essen schnabulierte. Der Brahmana rief aus, oh weh, ich wusste es doch, auf die Nahrung, die man essen soll, steht der Name des Essenden geschrieben. Heute jedoch steht auf keiner Nahrung der Name von mir, ich sollte fasten. Er wurde dann wieder überredet, nochmal zu kochen. Insgesamt dreimal geschah das Ganze. Wiederholte sich das Ganze. Niemand konnte sich erklären, woher der Nimai immer kam. Beim vierten Mal war es so, dass der Brahmana gerade opferte. Es war schon nach 12 Uhr Nacht. Er war ein bisschen müde. Dann machte er die Augen auf und sah Nimai, der lächelnd den Altar hochkletterte, um sich wieder die Speise zu nehmen und sie zu kosten. Er wollte gerade anfangen zu jammern und zu klagen, der Brahmana, als er sah, wie sich der Nimai umwandelte in Krishna, Gopal Krishna, umgeben war von seinen Kühen und Kuhhirtenjungen und auf der Flöte spielte und dann direkt zu ihm sprach, ich kann nicht verstehen, warum du immer jammerst. Erst rufst du mich, auf dass ich deine Speise essen soll, dann komme ich und dann jammerst du. Was bist du für einer? Der Brahmana war so begeistert, dass er seine lang ausgestreckten Ehrbietungen da brachte. Und dann hatte sich Lord Chaitanya wieder verwandelt in Nimai und hatte gesagt, ich möchte dich aber warnen. Wenn du das Geheimnis meines Erscheinens vorher bekannt gibst, werde ich dich frühzeitig von der Welt nehmen müssen. Denn ich habe den Wunsch, in dieser Inkarnation versteckt zu sein, mich nicht zu erkennen zu geben. Ich möchte, dass ich als ein Devoti Krishnas bekannt werde und nicht als Krishna selber. Lord Chaitanya ist nach einer alten Vorhersage ein sogenannter Channa-Avatar. In den vedischen Schriften wird das so gesagt, Channa kalo yad abhavastri yogo tasatvam. In dem Zeitalter des Kali erscheinst du nicht selber offenbarst du dich nicht als die höchste Persönlichkeit Gottes. Und deswegen bist du bekannt als Tri-Yoga oder der Herr, der in drei Zeitaltern erscheint, nicht im vierten. Denn im vierten, im Kali-Yoga, wirst du nicht erscheinen als ganz offenkundig als Krishna. Das hat einen Grund. Der Grund ist, dass Lord Chaitanya Mahaprabhu Krishna ist in einer ganz bestimmten inneren Mission. Seine innere Mission ist folgende. Als Krishna wundert er sich über die unglaubliche Liebe von seiner Devotin Srimati Radharani. als Höhepunkt von dieser Chaitanya-Woche werden wir ja Radhastami, den Erscheinungstag von Srimati Radharani, feiern. Und er möchte jetzt einmal verstehen, was das Ausmaß von Radharanis Liebe ist und was sie an ihm findet, um diese außergewöhnliche Ekstase zu kosten. Versteht ihr? Zucker kann niemals seinen eigenen Geschmack kosten. Nur wenn der Zucker ein Mensch werden würde und einen Zucker Samosa essen würde oder ein Zucker Rasagula, den gab es heute bei mir, essen würde, könnte der Zucker den Zucker kosten. So hat auch Krishna keinerlei Erfahrung davon, was ein Geweihter an ihm empfindet, was für Ekstasen der Begegnung mit Gott stattfinden. Und so wird Gott selber, Krishna selber, um das herauszufinden, ein Devoti. Kann man das ungefähr verstehen, Ramgopal? Er wird ein Devoti, um das zu kosten. So ist Lord Chaitanya also innen Krishna, der den Wunsch hat, herauszufinden, was ist an Krishna so besonders, und außen umgibt er sich mit dem äußeren Glanz von Srimati Radharani. Deswegen hat er eine goldene Hauttönung wie Radharani selber. Da gibt es viele schriftliche Zitate drüber. Ein anderer Grund ist, dass Lord Chaitanya die andere Aufgabe, die Lord Chaitanya erfüllt, ist, dass er die heiligen Namen Krishnas verbreitet als Yuga Dharma. Das heißt, das Dharma oder die religiöse Pflicht, die man in diesem Zeitalter des Kalis ausübt. Durch das Singen der heiligen Namen, so heißt es in den Schriften, kann man Krishna selber erkennen und Liebe zu Gott erreichen. Und Chaitanya Mahaprabhu hat das gelehrt. Wir werden, wenn wir die Lehre Lord Chaitanyas weiter verfolgen, mehr und mehr davon, von diesen Dingen auch mitbekommen. Ja. Ein anderes Mal, so weiß ich von Augenzeugen berichten, war ein edler Brahmana, der in die Ganga ging, um dort sein Gayatri-Mantra zu chanten. Ich weiß nicht, ob ihr von dieser Praxis kennt. Die Brahmanas gehen, und das machen wir auch, bis zur Hüfte, so in die Ganges hinein und chanten dann unser Gayatri-Mantra. Als er chantete, sah er plötzlich einen goldenen Jungen, der am Ufer erschien und der dann das Ufer längs ging. Wenn immer er ein bisschen weg vom Ufer ging, kam die Ganges aus dem Fluss hervor, also so muss man es nicht ausdrücken, der Flusslevel, der sonst so hoch war, erhöhte sich und lief also dem Jungen nach, um seine Lotusfüße zu berühren. Und dann, wenn der Junge wieder dem Ufer nahe kommt, kam die Gangesmassen wieder in die Ganges zurück ins Flussbett zusammen, und immer mit den Wellen, die ans Ufer plätscherten, bei den Füßen des kleinen goldenen Jungen zu sein. Unglaublich. Also war es für den Brahmana ein bisschen ablenkend, denn wenn die Ganges zurückkam, ging sie ihm bis zum Kinn hoch, und wenn sie aus dem Flussbett herauslief, dann ging sie nur bis zu den Knöcheln. Ihr könnt euch vorstellen, dass der überhaupt nicht sein geheimes Antrag schenken konnte, sondern nur noch schaute und blickte und überrascht war, bis in die tiefste Phase seines Daseins. Schließlich, als nach einer geraumen Zeit, sah er, wie aus dem Fluss eine Frau erschien mit einer Ausstrahlung wie kondensiertes Mondlicht. So schön, mit einem weißen Sari. Sie wurde auf einer, von einer goldenen Kutsche gezogen, auf der, nein, die vom Delfin gezogen wurde. Also ein unglaublich schönes Gespann war es. Und da stieg ich dann von der Kutsche herunter, fiel zu den Lotusfüßen dieses goldenen Knaben und sagte: Oh, mein höchster Herr, vor 5000 Jahren bist du erschienen als Krishna selber und hast in dem Wasser meiner Schwester des Yamuna-Flusses gespielt. Ich möchte dich bitten, dass du diesmal in meinem Wasser spielst. Nicht immer im Wasser meiner Schwester. Und der kleine Junge sagte: Ja, das werde ich tun. Später ging er denn, war die Erscheinung nicht mehr da, und der Brahmana kam ganz überwältigt zu dem Jungen und sagte: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich habe es gesehen. Du bist Krishna selber, der erschienen ist nach den alten Vorhersagen in den Schriften. Wunderbar, sagte der kleine Junge wieder: Gut, aber du darfst nicht das erzählen, was du weitergesagt hast. Sonst werde ich gezwungen sein, dich vorzeitig von der Welt zu nehmen. So bestand also absolute Schweigepflicht zu Lord Chaitanya Mahaprabhus Zeiten darüber, denn er wollte sich nicht stören lassen in der Ekstase eines Devotees. So, als Lord Chaitanya ein bisschen älter wurde, war der Zeitpunkt gekommen, dass er zur Schule geschickt werden sollte. Doch sowohl seine Mutter wie auch sein Vater wollten das nicht. Heutzutage, wenn man Eltern ist, dann denkt man, ich muss die Kinder zur Schule schicken, sonst wird aus denen nichts. Zu der damaligen Zeit war es so, dass das nicht das Anliegen von allen Eltern war. Denn sie befürchteten, wenn meine Kinder zu viel wissen, werden sie der Welt entsagen. Damals, was damals an den Schulen unterrichtet war, war mit anderen Worten anders als was heute in den Lehranstalten beigebracht wurde. Das Wissen in den Schulen damals war Wissen über die Welt, die trügerisch und falsch ist, zeitweilig nur, wie ein Traum. So dass jemand, der diese Wissensgebiete aus den Schriften hörte, überhaupt gar kein, sagen wir mal, wenn er sehr intelligent war, war die Gefahr, dass er die Lebensstufe der Entsagung annahm. Es war eine unglaublich dramatische Sache in der damaligen Gesellschaft. Wisst ihr, wenn damals Menschen ihr Dorf verließen und aus der Dorfgemeinschaft austraten, um Sannyas zu nehmen, war es klar, dass sie nie wieder mehr zurückkehren würden. Es war ein unglaublicher Schock für die Eltern, die voller Liebe an die haften. Damals waren ja noch diese Beziehungen alle intakt. Wenn ein Freund von mir hatte einmal gesagt, der Brajahari, als in seinem Dorf einmal jemand Sannyas annahm, wurde Folgendes gemacht. Die Leute gingen mit dem zur Grenze des Dorfes, alle weinten, da zog der Dorfälteste drei Striche. Auf den Boden, und der Kandidat, der Sannyas-Kandidat, ging über die Schritte und schaute sich nicht mal mehr ein letztes Mal um, kehrte nie wieder in sein Dorf zurück. Er legte die Welt praktisch als einen falschen Traum nieder. Das war das Verständnis von Sannyas. Das macht man auch bei Sterbenden. Bei Gestorbenen, meine ich, tut man drei Striche hin tun und man weiß, die werden nie wieder über diese Striche zurückkehren ins Leben. Ein Schock für jede Mama, für jede Mutter, deren Kinder meistens damen nicht Sannyas so früh an, aber der Vishwarupa, der Sohn von Jagannath Mishra und Sachi Devi, hatte Sannyas nur mit 9 Jahren angenommen. Ein bisschen später ging daraufhin Jagannath Mishra zur Ganga. Wisst ihr, was das bedeutet? In der damaligen Zeit gab jemand den physischen Körper auf und dann nahm man den Körper und brachte ihn zur Ganga hin. In meinem Sterbeseminar werde ich ein Dias noch reintun, wo man so ein am Ufer der Ganga so ein Körper sieht, sagen wir mal, so eine Mulde sieht, die die Form eines Körpers hat mit Händen und mit Füßen, in dem ein Toter bestattet wurde, nicht? Und dann wurde Wasser genommen und die Asche wurde gleich in den Fluss, die Ganges reingespült. Zur Ganga zu gehen war sehr heavy. So, der Jagannath Mishra war verbrannt worden am Ufer der Ganga und war dann in die spirituelle Welt gegangen. So, als Chaitanya Mahaprabhu sagte, ich möchte zur Schule, Mutter, sagte seine Mutter, nein! Bleib bei deiner Mutter und spiel. Chaitanya akzeptierte das, weil er wusste, dass seine Mutter sich solche Sorgen um ihn machte. Eines Tages jedoch fand ihn seine Mutter auf einem Haufen mit alten, gebrauchten Tontöpfen, in denen noch ein paar Essensreste vor sich hin moderten. Und er saß dort, an einem Ort, der für die Brahmanas als völlig unrein galt. Was machst du denn hier auf dem Töpferhaufen, sagte Mutter Sachi, ist doch ein unreiner Ort. Chaitanya Mahaprabhu sagte, was ist rein, was ist unrein? Alles ist rein oder alles ist unrein. Entweder geht alles von Vishnu aus und ist rein, auch der Abfall, oder wir könnten sagen, alles ist materiell und ist unrein. Warum unterscheidet man im Materiellen? Oh, sagte Bodhisattva, die eine Brahmanin war. Sie, Erde in der einen Form, ist zu essen. Wenn nämlich Getreide aus ihr hervorwächst, dann kann dieses Getreide gegessen werden. Und wenn man die Erde in einer anderen Form essen würde, das heißt, als reine Erde würde man krank werden und Magenschmerzen bekommen. Es besteht ein Unterschied in der Materie. Oh, sagte Nimai, der Kleine, der hieß zu dem Zeitpunkt, wurde er Nimai genannt. Mutter, du hast mir das wirkliche Wissen von den Unterschieden in dieser Welt beigebracht. Aber weißt du, wenn ich nicht zur Schule geschickt werde, dann kann ich diese Dinge nicht lernen. Dann werde ich immer so Mayavadi, also alles ist eins, verkünden. Bring mich lieber zur Schule. Mutter Sashi merkte, ihr Sohn hatte ihr eine kleine Lehre unterwiesen und sagte, gut, dann geh in die Schule. Und so lernte Lord Chaitanya bei einem sogenannten Gangadas Pandit. Es wird beschrieben, dass er in dieser Zeit bis ungefähr zum 16. Lebensjahr sehr ungezogen war. Er ging mit seinen Schulkameraden sehr oft zum Beispiel abends nach der Schule zum Ganges hin. Er vertauschte dann die Kleidung, die da lag, sodass die Brahmanas, die aus dem Wasser kamen, nicht mehr wussten, was für Kleidungsstücke ihm gehörten. Manchmal ging er in die Ganges hinein, kam heraus und spuckte die Brahmanas, die am Ufer der Ganga saßen, an mit einem hohen Mundspucker, sagt man, glaube ich, in den Fachkreisen. Das wüsstest du, glaube ich, nicht in Ananda, wie würde man das sagen? Ein Mundstrahl, ne? Ein Wasserstrahl, ja. Manchmal kletterte er auf die Schultern von welchen Brahmanas, die einen Shivalinga verehrten, und sagten, ich bin es, Lord Shiva. Und sprang dann von den Schultern in einen großen Satz in die Ganges hinein, dass es richtig spritzte und jeder nass wurde. Und manchmal ging er dorthin, wo die Mädchen im heiratsfähigen Alter eine Verehrung machten, um gute Ehemänner zu kriegen, setzte sich dorthin, aß die ganzen Sweets auf, die sie gemacht haben, sagt: Verehrt mich, dann werdet ihr geeignete Ehemänner kriegen. Wenn ihr mich nicht verehrt, werdet ihr bucklige, alte Knacker bekommen, die nicht geeignet sind. Auf diese Art und Weise scherzte Lord Chaitanya in seiner Kindheit. Er war aber auch unglaublich intelligent und es wird beschrieben, dass er manchmal die Sprache der Einwohner von Sylhet nachahmte und im Dialekt sprach und er dann in ein fürchterliches Gelächter ausbrach. Mit seiner Intelligenz will ich aber als Beispiel für seine Intelligenz will ich noch ein anderes Beispiel geben. Manchmal, und so wird beschrieben, traf er irgendwelche Gelehrte auf der Straße an und forderte sie ad hoc zu einem Wortstreit aus. Er etablierte zum Beispiel eine bestimmte These und sagte: Wer hat die Kraft, diese These zu zerbrechen? Und dann wurde von dem Gelehrten erwartet, dass er Gegenargumente zu der These von Chaitanya Mahaprabhu, wie soll ich mich ausdrücken, erwies. Doch Lord Chaitanya schaffte es, seine These als zu etablieren und sagen, keiner konnte ihm widersprechen. Als er dann fertig war, sagte er: Wie dumm seid ihr, dass ihr das glaubt, was ich euch gerade gesagt habe. Genau das Gegenteil ist wahr. Und er nahm so einen ganz entgegengesetzten Standpunkt aus, den er dann auch etablierte. Und nachdem er da fertig war, nahm er wieder einen anderen Standpunkt. Und so konnte er nicht gefasst und nicht verstanden werden. Auf diese Art und Weise wollte Lord Chaitanya zeigen, wie, sagen wir, sinnlos es ist, durch einfache Gelehrsamkeit die absolute Wahrheit zu verstehen. Er sammelte bald eine kleine Anhängerschaft um sich und eröffnete schon mit 16 Jahren seine eigene Schule. Weil er so gelehrt war und die Schriften so gut kannte, dass sein Lehrer Gangadas Pandit, der als der größte Gelehrte in ganz Navadvip galt, ihm nichts mehr beibringen konnte. Er ging nur noch gelegentlich dorthin und lernte kurz. Einmal kam es dann zu dem Höhepunkt, mit dem ich dann diesen Teil beenden möchte. Ein großer Gelehrter, der sogenannte Keshava Kashmiri, kam nach Navadvip, um die besten Gelehrten der Stadt herauszufordern in einem Gelehrtenstreit. Damals wurden diese Gelehrtenstreite häufig vorgenommen. Könige hatten zum Beispiel Hofgelehrte, und wenn ein anderer König zu Gast kam, brachte er seinen Hofgelehrten mit und die stritten sich dann vor allen. Und auch bei, mein Freund hat mir mal gesagt, wenn Heiraten stattfanden zwischen, sagen wir mal, zwei Dörfern, Familien in zwei Dörfern, brachten die ihre Gelehrten mit und die setzten sich bei der Hochzeit hin für 2-3 Stunden und diskutierten auf der Grundlage der Schriften über philosophische Themen, wie zum Beispiel freier Wille oder so. Und das ganze Dorf war da drum und hörte denen für 3 Stunden zu, wie die hin und her die Argumente schießen ließen. Nicht? Und es war eine tolle Amüsation, also wie sagt man, ein tolles Amüsement bei einer Hochzeit. Nicht? Das hat sich gut geeignet für das. Kurzweil einfach. Nicht? Heute prügeln sich 2 Leute vielleicht und machen Ringkampf im Staub. Aber damals war es ein Gelehrtenstreit, der die Leute begeisterte. So kam auch Keshava Kashmiri nach Navadvip, um die besten Gelehrten zu finden. Es wird beschrieben, dass er so stolz war, dass ihm voraus Herolde schritten mit Musikinstrumenten, dass er selber mit vielen Elefanten reiste und auch mit vielen edlen Pferden. So kam er nach Navadvipa herein. Die ganzen Gelehrten aber hatten die Flucht ergriffen, denn sie waren ihm nicht gewachsen. Und der Ruhm und die Achtung von Navadvipa stand auf einer direkten Kippe sozusagen. Nur einer war noch da geblieben, nämlich der junge Nimai Pandit, der zu der Zeit gerade 16 Jahre alt war. Kashmiri traf auf ihn abends, als Lord Chaitanya oder Nimai dort am Ufer der Ganga saß und mit seinen Jungs, mit seinen Schülern so sich entspannt unterhaltete. Und schon bald ergab sich es so, dass Nimai Pandit zu ihm sagte: Kannst du mir nicht bitte ein paar Verse über die Ganga vortragen? Keshava Kashmiri trug sofort mit dem gleichen Rhythmus, in dem die Ganges dahin plätscherte, 100 Verse, die er aus dem Stegreif gefasst hatte, vor. Chaitanya Mahaprabhu jedoch fand Fehler in ihm und zeigte vor seinen Schülern auf, dass dieser Gelehrte an und für sich doch nicht so gelehrt war. Und so wurde Keshava Kashmiri an diesem Tag von Lord Chaitanya überführt und gedemütigt in seiner Position. Die ganze Nacht hindurch konnte er nicht schlafen und betete zu der Göttin der Gelehrsamkeit, Mutter Saraswati. Und dann nächsten Morgen, ganz früh am Morgen, erschien sie ihm und sie sagte: Keshava Kashmiri, ich habe so lange deine Intelligenz und deine Zunge mit Wissen erfüllt, dass niemand dir gewachsen war. Jetzt aber ist mein eigener Meister, die höchste Persönlichkeit Gottes, erschienen und hat dich widerlegt. Sei froh. Ich wage mich nicht, diesem meinem Herrn auch nur näher zu kommen. Du bist ihm näher gekommen. Sei froh. Von ihm geht das ganze Wissen aus. Sei froh, dass du widerlegt bist. Und so ging am nächsten Morgen der Gelehrte zu Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu kam gerade aus dem Tempel, wo er seine allmorgendliche Verehrung gemacht hatte. Und sehr schön eigentlich die Szene. Er wurde dann von Keshava Kashmiri mit Ehrbietung empfangen. Und er sagte: Mach es nicht. Keshava, was ist los mit dir? Ja, sagte Keshava, ich habe es gesehen und erfahren. Du bist niemals anderes als die höchste Persönlichkeit Gottes. Ich bin so froh, dass du mir gezeigt hast, dass diese Gelehrsamkeit null und nichtig ist. Erlaube mir jetzt, die Lebensstufe der Entsagung anzunehmen und diesem ganzen materiellen Leben zu entsagen. Ja, sagte Chaitanya Mahaprabhu. Und so ging dann dieser Gelehrte los. Er hatte von Lord Chaitanya eine wichtige Lehre gelernt, dass man nämlich sich nichts einbilden sollte auf seine sogenannten Fähigkeiten und dass man demütiger werden sollte als der Stroh in der Gasse. Wenn man auf diese Art und Weise spirituelles Leben praktiziert, ist man nicht mehr unter der Kontrolle des falschen Egos. Er war in dieser Weise gemaßregelt worden und ging somit als schweifender Bettelmönch, als Sannyasi aus dieser Welt. Er erinnerte sich immer an Chaitanya Mahaprabhu und chantete manchmal Chaitanya, 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 den heiligen Namen des Herrn. Gut. Hiermit möchte ich eine kleine Pause machen von 15 Minuten. Ich möchte euch schon die kommende Höhepunkte geben. Wir werden bald hören, wie Lord Chaitanya eine Reise nach Bangladesch machte und dort viele Anhänger gewann, und werden dann von seiner Einweihung hören und dann schließlich hören davon, wie er seine Göttlichkeit offenbart. Das werden wir hören. Bitte kommt in 15 Minuten oder vielleicht hier nach meiner Uhr, ich weiß nicht, ob die so gut ist. Was ist es nach eurer Uhr, bitte?
8 nach.
8 nach.
Ja, ich habe schon viel später hier. Aber das ist immer mit diesen Uhren so.
In 15 Minuten, ihr hört dann das Muschelhorn. Ja, gut. Hare Krishna. Wir möchten weiter fortfahren in unserem Seminar. Wir haben gerade darüber gehört, wie Lord Chaitanya als Gelehrter sich aufgeführt hat. Nun, in dieser Zeit hat er einen unglaublichen Einfluss bekommen. Denn ganz gleich, was für ein Gelehrter zu ihm kam, er wurde von seiner Brillanz und seiner Fertigkeit im Argumentieren völlig überwältigt und völlig eingenommen davon. Nun, in dieser Zeit traf er eines Tages auf dem Wege einen asketischen Mönch. Dieser asketische Mönch war, sang die heiligen Namen Krishnas, und als Chaitanya Mahaprabhu ihn mit seinen Schülern auf der Straße traf, verbeugte er sich nieder vor ihm und brachte seine Ehrerbietung dar. Wer bist du? Fragte der Mönch. Chaitanya Mahaprabhu schwieg demütig. Seine Schüler sagten, er ist Nimai Pandit, der größte Gelehrte seiner Zeit. Ach, sagte der asketische Mönch, der Ishwarapuri hieß, ich bin froh, dich kennenzulernen. Was kannst du denn? Daraufhin sagte Chaitanya Mahaprabhu, ich weiß gar nichts. Ich möchte in diesem Zusammenhang nicht mehr sagen. Er nahm also die demütige Haltung an und lud Ishwarapuri zu sich nach Hause an. Jeden Abend kam Ishwarapuri dorthin und sprach über die wunderbaren Spiele Krishnas. Bis spät in die Nacht. Und Chaitanya Mahaprabhu stellte Fragen und Fragen und war sehr oft sehr tief bewegt. Nach einiger Zeit, nach einem Monat ungefähr, gab Ishwarapuri dem gelehrten Nimai Pandit sein Buch, die Krishna Sanghita, und sagte, bitte editiere dieses Buch. Aber Chaitanya lehnte es ab und sagte, in den Worten eines Gottgeweihten ist nur Wahrheit zu finden. Es gibt dort nichts für mich zu korrigieren. Zu dieser Zeit war Chaitanya Mahaprabhu bereits verheiratet ging dann irgendwann einmal, seine Frau hieß Lakshmi Devi, auf eine Reise nach Bangladesch. Er wollte dort, wie es damals üblich war für Gelehrte, große Vorträge abhalten. Und diese Vorträge, machte große Gelehrte meistens ein Reinerlös. Leute gaben, wenn sie überzeugt waren von dem Wissen, was sie hörten, Teppiche, das war eine damals übliche Vergütung eines Gelehrten, und auch Goldgegenstände und auch Haushaltsgegenstände. So ging Lord Chaitanya also auf eine Reise nach Bangladesch und hielt viele Vorlesungen ab. Aus dem ganzen Dorf kamen Leute herbei, also aus den Städten kamen Leute herbei, wo immer er war, und hörten ihm lange zu. Noch heute ist es so, wenn man in diese Orte kommt und ein Programm angesagt wird, ein spirituelles Programm, dass viele Leute zusammenströmen, um zu hören und zu hören und manchmal eine ganze Nacht verbringen. So gab es viele Vorträge für Chaitanya Mahaprabhu. Und einmal, und da sieht man schon eine kleine Wandlung in seinem Wesen, kam der gelehrte Tapan Mishra zu ihm. Tapan Mishra hatte in der Nacht davor eine Offenbarung oder eine Vision gehabt von einer göttlichen Persönlichkeit, die ihm sagte, geh hin zum Nimai Pandit und stelle ihm die Frage nach dem eigentlichen Sinn und Zweck des Lebens. Dieser Nimai Pandit, den du treffen wirst, ist kein gewöhnlicher Gelehrter. Er ist die höchste Persönlichkeit selber. Und damit war diese göttliche Persönlichkeit verschwunden, die Tapan Mishra im Traum gesehen hatte. Und er ging so zu Nimai Pandit am nächsten Morgen und sagte, was Frage, sondern stellte ihm die Frage, was ist der eigentliche Sinn und Zweck des menschlichen Daseins? Und Lord Chaitanya sagte, genau wie er Rupa Goswami heute Morgen erklärt hatte, das Lebewesen ist auf einer langen Reise von Lebensform zu Lebensform endlich in die menschliche Form des Lebens gekommen. Und in der menschlichen Form des Lebens ist es Sinn und Zweck, die heiligen Namen Gottes gut und aufmerksam zu chanten und somit Liebe zu Gott zu erlangen. Tue das, leg deine Bücher beiseite, denn sie haben dich nur verwehrt, und greife zu dieser Praxis. Dhapa Mishra war nicht überzeugt und sahen, wie sich Lord Chaitanya vor ihm verwandelte und eine golden ausstrahlende Form annahm. Haribol. Inzwischen in zu Hause litt Lakshmi Devi an solchen Trennungsgefühlen von ihrem Mann, dass sie diese Trennungsgefühle nicht mehr aushalten konnte, ihren Körper verließ und in ihrem spirituellen Körper nach Bangladesch kam, dort ihre Aufwartung zu Chaitanya Mahaprabhu machte und dann in die spirituelle Welt reiste. Mutter Sachi war am Boden zerstört. Ihre Schwiegertochter war gegangen. Erst war ihr Mann gegangen, jetzt ihre Schwiegertochter. Und sie weinte und weinte. Und als Chaitanya Mahaprabhu schließlich von seiner Reise nach Bangladesch zurückkehrte, konnte sie ihn nur mit Tränen in den Augen begrüßen und ging dann schnell wieder zurück in ihr Zimmer, wo sie weiter weinte. Sie war am Boden verlichtet. Lord Chaitanya begrüßte die Verwandten, die ihm nichts sagten, und ging dann abends zu seiner Mutter und sagte, was ist Mutter? Eine Mutter ist doch froh, wenn ihr Sohn zurückkehrt. Warum bist du traurig? Das hat sie konnte nicht sagen. Der alte Diener, Ishan hieß er, sagte dann zu Mahapandi, deine Frau ist am Schlangenbiss der Trennung von dir aus diesem Leben geschieden. Daraufhin erklärte dann Chaitanya Mahaprabhu, Mutter, du musst nicht klagen, für die Seele gibt es weder Geburt noch Tod, noch hört sie, da sie einmal ist, jemals auf zu sein. Wir sind alle unsterbliche Teile des einen höchsten persönlichen Gottes, die nur hier ein kleines menschliches Drama spielen. Du musst nicht weinen. So war Mutter Sachi dann zufrieden in ihrem Herzen, als sie so getröstet wurde von ihrem Sohn. Aber interessante Ereignisse kündigten sich an im Leben Chaitanyas. Er hatte niemals vergessen, wie er Ishvara Puri getroffen hatte und mit ihm Gemeinschaft gepflegt hatte. Und er ging eines Tages unter dem Vorwand, ein Ritual für seinen verstorbenen Vater zu tun, nach Gaya. In Gaya, müsst ihr wissen, gibt es einen Fußabdruck ungefähr so groß von dem allmächtigen Lord Vishnu, der einst dort auf die Erde gekommen ist und dabei einen transzendentalen Fußabdruck hinterlassen hat. Man geht nach Gaya noch heute, um diesen Fußabdruck zu sehen, aber auch um dort Opferabgaben an die Verstorbenen zu machen. In Indien habe ich selber mal einen heiligen Ort gesehen, in mit A auf alle Fälle fing dieser Ort an, wo man hingeht, das ist ein großer See, der mit Steinstufen eingefasst ist, und dann nimmt man so sagen wir mal Chapatis, die man vorher geopfert hat zu Vishnu, und wirft sie in den See, wo so große Fische sie aufschlucken. Diese Fische nehmen diese Überreste des Prasadams zu sich, und auf irgendeine Weise kommt das dann den verstorbenen Leuten zugute. So gibt es auch in Gaya den Brauch, Vishnu Prasadam darzubringen, und dieses zu Vishnu geopferte Prasadam, also Vishnu Bhoga darzubringen, und dann wird das geopfert und ist Prasadam, den Vorfahren zugute kommen zu lassen. Und Chaitanya Mahaprabhu tat das, ging dann in den Tempel, wo der Fußabdruck war, und setzte sich vor den Fußabdruck hin, um ihn zu betrachten. In dem Augenblick fingen die Brahmanas dort an, mit Liedern über Vishnu, und verherrlichten den Herrn, aus dem das Universum hervorgekommen ist, den allmächtigen Vishnu. Und Lord Chaitanya sah den Fußabdruck und wurde plötzlich von Emotionen überwältigt, von den Sattvika-Bhavas, den ekstatischen Emotionen. Er fing an zu weinen, aus seinen Augen träufelte nicht das Wasser hervor, wie bei normalen Tränen, sondern schoss wie aus einer Spritze hervor. Und er zeigte zum ersten Mal die transzendentalen Emotionen der Liebe zu Gott. In dem Augenblick kam Ishvara Puri hinein und fasste Lord Chaitanya und beruhigte ihn. Lord Chaitanya schaute ihn an und sagte: Ich möchte diesem Leben, diesem gelehrten Dasein entsagen. Ich möchte ein Devotee Krishnas werden. Mein Herz sehnt sich nur nach Krishna. Bitte gib mir die Einweihung. Aber Ishvara Puri ging zurück und sagte: Beruhige dich, beruhige dich. Später dann, als Lord Chaitanya bei sich, also in der Herberge, wo er war, oder in dem kleinen Haus, in dem er war, klopfte es wieder an der Tür. Lord Chaitanya hatte gerade gekocht und er sah die stattliche Gestalt von Ishvara Puri, wie die Sonne in das Haus hineinkommt. Oh, sagte Chaitanya Mahaprabhu, ich habe gerade gekocht, nimm doch die Speise an. Na, ist genug für uns beide da, sagte Ishvara Puri. Und nein, ich habe nur für dich gekocht, und gab ihm das ganze, die ganze Speise, die er aufaß. Zwischenzeitlich erschien eine göttliche Persönlichkeit in der Küche. Es war Lakshmi Devi selber, die noch einmal kochte für ihren Herrn und Meister Chaitanya Mahaprabhu. Und am Ende dieses Kochens sagte Chaitanya wieder: Dieses materielle Leben ist wie eine Feuersbrunst, in der man bei lebendigem Leibe zu Asche verbrennt. Bitte geben mir die Einweihung. Und das heißt, dass zu diesem Zeitpunkt Ishvara Puri ihm die Einweihung gab, indem er ihm das 10-silbrige Krishna-Mantra gab. Diesen Mantra. Sein geheimer Mantra, den er nicht so laut sagen darf. Selbst in einem Seminar auf Schloss wunderbar nicht. Schöner auch. Grünburg, ich nicht. So. Nach dieser Einweihung wurde Lord Chaitanya von einer Art göttlichen Bewegtheit erfüllt. Er wollte aufbrechen in der Nacht noch. Seine Schüler konnten ihn nicht fassen, um nach Vrindavan zu gehen, dem heiligen Ort von Krishnas transzendentalen Spielen. Und er wäre auch nach Vrindavan gegangen, wenn nicht plötzlich eine nicht verkörperte Stimme von, also aus den Wolken zu ihm sagte: O edler Brahmana, dieses Mal wirst du noch nicht nach Vrindavan gehen. Der Zeitpunkt wird aber kommen. Kehre jetzt noch wieder zurück, denn es ist zum Nutzen von der ganzen Menschheit, dass du lehren wirst. So ging Lord Chaitanya zurück. Er kam dann, ging nach Navadvip zurück. Auf dem Wege erschien ihn noch, auf dem Wege kam er in Kanainathashala vorbei, mein lieblingsheiliger Ort im Gomandal Muni. Dort erschien ihm Krishna,